MDR Kultur. Glaubenssachen.
Wenn Ostern passiert. Annäherungen an ein Mysterium. Eine Sendung von Christoph Störmer.
Am Morgen nach einer Tasse Tee gehe ich raus aus mir. Ich mache mich auf zur nahen Himmelsleiter. So heißt die steile Treppe im Hamburger Westen, die in 140 Stufen runter ans Elbufer führt. Laufend bewege ich mich dann eine Weile auf der Grenze zwischen fest und fluide. Der Strand ist fließend, er ändert sich ständig je nach Tageszeit und Tide. Ich genieße es, so die Elemente zu spüren, ich nehme das Lichtspiel von Sonne, Wind und Wolken in mich auf, die Spiegelungen auf dem Wasser, die Vogelstimmen am Himmel, das Auflaufen der Wellen. Ich beginne zu singen, Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschaffenen Lichte, schick uns diese Morgenzeit deine Strahlen zu Gesichte, dass wir, ehe wir gar vergehen, recht aufstehen. Dann, atemschöpfend am Elbhang, mit Blick auf den Fluss, greife ich singend weit über mich hinaus. Ach, du Aufgang aus der Höhe, gib, dass auch am jüngsten Tage unser Leib verklärt erstehe und, entfernt von aller Plage, sich auf jener Freudenbahn freuen kann. Dabei fühle ich mich verbunden, auch mit denen, die schon gegangen sind. Mein kleines Ritual schafft Abstand zur Welt, das tut gut, und hat einen österlichen Touch. Doch ich weiß ja, zu Ostern gehört das Grauen davor. Das holt mich wieder ein, wenn ich von der Elbe zurück bin, der Wahnsinn der täglichen Nachrichten. Die Menschheit hat den Verstand verloren. Dieser aktuelle Filmtitel, ein Zitat aus Astrid Lindgrens Kriegstagebücher 1939 bis 1945, trifft ziemlich genau auch mein Gefühl. Die uns vertraute Welt läuft aus dem Ruder. Viele Indizien sprechen dafür, dass wir gleich auf mehrere Abgründe zurasen, als gäbe es kein Halten mehr. Einen Haltepunkt gegen besinnungslose Raserei gibt es jede Woche. Er ist vom Grundgesetz geschützt, als Tag der seelischen Erhebung. Der Sonntag als arbeitsfreier Tag lädt ein, aus dem Hamsterrad täglicher Routinen auszusteigen. Motto: der Seele Raum geben, mehr noch, sie erheben. Nicht nur unser Kalender, jeder Kirchturm erinnert an den Sonntag. Jedes Glockengeläut kündet von diesem Einspruch gegen den Lauf der Welt. Dieser Einspruch hat mit Ostern zu tun. Ohne Ostern würde es den Sonntag nicht geben, den Tag, der dem jüdischen Schabbat, unserem Samstag, folgt. Betritt man eine Kirche, schaut man nach Osten. Durch die Altarfenster bricht sich am Morgen die Sonne. Ex oriente lux, aus dem Osten das Licht. Doch wer denkt beim Blick nach Osten an Ostern? Die Bildersprache der Altäre versteht kaum noch jemand. Was uns etwa Matthias Grünewald mit seinem Isenheimer Altar ins kulturelle Gedächtnis malen wollte, scheint nur noch für Museumspädagogen entzifferbar. Wobei auch geschulte Kirchenführerinnen und Kirchenführer wichtige Übersetzungsarbeit leisten. Doch en gros lässt sich wohl sagen, dass nur Eingeweihte noch vom Sinn eines Flügelaltars wissen. Das Bild, das den Gemarterten und zu Tode Gefolterten zeigt, ist buchstäblich nur einen Flügelschlag entfernt vom Gegenbild auf der Rückseite. Diese zeigt die auferweckte Christusgestalt mit der leuchtenden Sonne im Hintergrund. Das Geheimnis, die theologische Pointe dieser Verwandlung vom Gekreuzigten zum Auferstandenen, verbirgt sich gewissermaßen in den Scharnieren. Allerdings, was sich im Kipppunkt in der Dialektik des Altarbildes abspielt, ist nicht greifbar. Wir können seiner nicht habhaft werden. Wie könnte es da taugen als wirksames Gegenmittel in zerstörerischen, selbstzerstörerischen Zeiten? Hannah Arendt, die sich weiß Gott auskannte mit finsteren Zeiten und der Banalität des Bösen, schaute bei ihren politischen und philosophischen Analysen der menschlichen Hoffnung auch auf die Botschaften der christlichen Verkündigung.
Dass man in der Welt Vertrauen haben und dass man für die Welt hoffen darf,
ist vielleicht nirgends knapper und schöner ausgedrückt als in den Worten, mit denen die Weihnachtsoratorien die frohe Botschaft verkünden. Uns ist ein Kind geboren.
Und daraus folgert die jüdische Philosophin?
Weil jeder Mensch aufgrund des Geborenseins ein Initium, ein Anfang und Neuankömmling in dieser Welt ist, können Menschen Initiative ergreifen, Anfänger werden und Neues in Bewegung setzen.
Die vor 120 Jahren geborene mutige Denkerin, die der Nazi-Herrschaft entrann, widersprach ihrem einstigen Lehrer Martin Heidegger. Statt wie dieser vom Geworfensein des Menschen und dem Sein zum Tode, spricht sie von Geburtlichkeit und Natalität. Wir sind nicht nur Sterbliche, sondern vor allem und immer wieder Geburtliche. Der Mensch ist in der Welt, um als Einzelner neu beginnen zu können. Und das selbst da, wo alles zu Ende scheint. So betont es Hannah Arendt, ohne dabei in erster Linie an eine Religion zu denken. Womit ich nun wieder bei Ostern bin, dem unfassbaren Ereignis, das die eigentliche Geburtsstunde des Christentums bezeugt. Im Ende passiert eine Wende mit der Erscheinung des Auferstandenen, ein Initium, ein Neuanfang, dem Schöpfungsmorgen gleich. Recht betrachtet markiert jedes Wochenende einen doppelten Aufbruch und Ausbruch aus dem Lauf der Welt. Am letzten Tag der Woche, dem siebten Tag der Schöpfung, ruhte Gott von all seiner Arbeit. Die Menschen sollen es ihm gleich tun, so heißt das Gebot. Die ersten Christen setzten noch eins drauf, mit Ostern, allsonntäglich gefeiert als Auftakt einer neuen Woche. Wie sehr Ostern quersteht zu allem, was wir erleben, hat vor über 50 Jahren Lothar Zernetti einprägsam so auf den Punkt gebracht.
Ich war im Kino, blutüberströmt, fertig gemacht, fiel einer um, als letzter von allen. Das war ein Western. Ich war in der Kirche, blutüberströmt, fertig gemacht, stand einer auf, als erster von allen. Das war ein Ostern.
Was wie ein alberner Karlauer anmutet, hat bestürzende Aktualität. Die drei großen Weltmächte werden gerade vom Typus des klassischen Westernhelden regiert. Die scheren sich nicht um Recht und Gesetz, sondern setzen unverhohlen auf die einschüchternde und demoralisierende Macht von Drohung, Druck und nackter Gewalt. Andere Staaten rund um den Globus kalibrieren ihre Politik neu. Abschreckung und Machtspiele statt Abrüstung und Diplomatie aller Orten. Wie ohnmächtig mutet dagegen Ostern an mit der Botschaft von Gewaltlosigkeit und Nächsten wie Feindesliebe und der Botschaft, Christus ist auferstanden. Der einst daraus erwachsene Osterruf des schwäbischen Pfarrers Christoph Blumhardt, Christen sind Protestleute gegen den Tod, ist kaum noch zu hören. Auch die Ostermärsche unserer Tage sind weitgehend entkoppelt von dem, was in den Kirchen gefeiert wird, dem Mysterium, das die Abendmahlsliturgie so formuliert. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir. Schauen wir noch einmal genauer hin. Am Tag nach der Hinrichtung Jesu herrschte Grabesstille, Sabbatruhe. Doch am Morgen danach, am dritten Tag, passiert etwas Grundstürzendes. Frauen aus Jesu Umfeld, die sein Sterben aus nächster Nähe miterlebt hatten, wollen dem Toten eine letzte Ehre erweisen. Doch sie finden das Grab leer. Entsetzen packt sie, so die ältesten Zeugnisse. Sie stürzen davon. Ihre Aussagen werden zunächst nicht ernst genommen. Man glaubt ihnen nicht, man erklärt sie für verrückt. Andere Erzählungen von Begegnungen mit dem Auferstandenen, oft nur Sekundenflashs wie das Wieder- und Neuerkennen, werden angezweifelt. Von Anfang an steht Ostern unter Verdacht. Täuschung, Halluzination, Betrug, weil es so unglaublich ist. Doch was, wenn sich im Riss, in dem, was der Tod als entsetzliche Lücke reißt, was also, wenn sich in diesem Riss ein Lichtspalt öffnet, zu einer tieferen Wirklichkeit und Wahrheit. Der stets bewegliche Spalt zwischen Diesseits und Jenseits schließt sich nie. Die Grenze zwischen beidem verschiebt sich noch im Gehen. Ich stimme dem Schriftsteller und Pfarrer Christian Lehnert zu, der das formuliert hat. Dieser stets bewegliche Spalt öffnet sich in Ostererfahrungen. Doch haben Christenmenschen und Kirchenleute dafür noch ein Gespür? Ich habe da meine Zweifel. Eine kritische Bibelwissenschaft hat zu Recht aufgeräumt mit einem naiven Glauben, der die Bibel wortwörtlich nimmt. Theologie treiben hilft, antike Weltbilder zu dekonstruieren und tiefere Schichten hinter den Geschichten und Mythen freizulegen. Ein Theologiestudium ist Teil der Aufklärung, der Herausführung des Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit. Zugleich hat diese beigetragen zur Entzauberung der Welt und des Glaubens. Ich mag das englische Wort Enlightenment mit der Doppelbedeutung von Aufklärung und Erleuchtung. Mir scheint, die zweite, spirituelle Bedeutung ist häufig abhanden gekommen in unseren Kirchen. Ein aktuelles Beispiel: Die Zeitschrift für Menschen im Pfarramt, das Verbandsorgan der evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer in Deutschland, stellte im Januar dieses Jahres ein Katechismus für ein liberales Christentum zur Diskussion. Zur Frage, wie die Auferweckung, das Wort wird in Anführungszeichen gesetzt, zu verstehen sei, heißt es, sie sei ein wichtiges Symbol, auch wenn man sich von einer leiblichen Auferweckung verabschiedet habe. Die Jünger waren überzeugt, mit dem Tode Jesu war nicht alles aus, sondern begann seine Geschichte erst richtig. Darum verkünden sie seine Botschaft umso beherzter. Stimmt das? Oder trägt ein solcher Katechismus eher zur Selbstsäkularisierung der Kirchen bei? Ich finde darin kein Ringen mehr um den Deus absconditus, den schmerzlich abwesenden und vermissten Gott. Auch der Jubel über den Deus Revelatus, den Gott, der im Auferstandenen aufleuchtet, ist verblasst. Die Zumutung, an einen gekreuzigten und auferstandenen Gott zu glauben, scheint aus der Zeit gefallen. Der Schrei der Gottverlassenheit Jesu am Kreuz hallt zwar noch nach, bis in unsere Tage, in all den Kriegsgebieten findet er ein entsetzliches Echo, als wollte der Karfreitag niemals enden. Wo bleibt die Auferstehung, wo die Befreiung aus der Todesnacht? Oder versinkt die Welt in Kreuz und Tod, in Schutt und Asche? Wir wissen das nicht. Keiner kann es wissen. Doch es gibt Zeichen und Zeugnisse. Menschen, die ihre ganze Existenz in die Waagschale werfen, also mit allem, was sie sind, auf eine göttliche Auferweckungskraft setzen, die den Terror der Gewalt verspotten, die dem Tod ins Gesicht lachen. Zu den mutigsten unserer Zeit gehört für mich Alexei Nawalny. Der russische Oppositionelle bekannte sich, was viele nicht wissen, als Christ. Wie sehr ihm die Bibel in seiner Haft half und zum Glauben führte, beschreibt er in seiner Biografie. Nachdem Nawalny dank deutscher Intervention in einem Berliner Krankenhaus vom fast tödlichen Giftanschlag genesen war, kehrte er nach Russland zurück, wohlahnend, was auf ihn zukommen würde. Dort sofort verhaftet, zitierte er im Moskauer Gerichtssaal die Bergpredigt. Selig sind, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Nawalny wurde zu jahrzehntelanger Haft in Sibirien verurteilt. Vor 2 Jahren starb er unter furchtbaren Bedingungen. Moskau behauptete, der Kreml-Kritiker sei eines natürlichen Todes gestorben. Analysen in Laboren mehrerer europäischer Staaten kommen jedoch zu einem ganz anderen Urteil. Die beteiligten Wissenschaftler sehen klare Belege, dass Nawalny mit einem starken Nervengift ermordet wurde. Seine Aufzeichnungen, posthum von seiner Frau veröffentlicht, enden bemerkenswert. Er sehe es als seine Aufgabe an, das Reich Gottes zu suchen. Jesus kümmere sich um alles andere und werde ihn nicht im Stich lassen. Er und Gott, so wörtlich, werden für mich die Schläge einstecken. Das klingt nach der Furchtlosigkeit eines Martin Luther King, eines Dietrich Bonhoeffer. Als läge der Tod bereits hinter ihnen. Wenn ich von solchen Zeugnissen lese, möchte ich mich anstecken lassen von deren Gewissheit und einstimmen in Paul Gerhards Osterlied auf mein Herz mit Freuden.
Die Höll und ihre Rotten, die krümmen mir kein Haar. Der Sünden kann ich spotten, bleib allzeit ohn Gefahr. Der Tod mit seiner Macht wird nichts bei mir geacht. Er bleibt ein totes Bild, und wär er noch so wild. Ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied. Wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit. Er reißet durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not. Er reißet durch die Höll. Ich bin stets sein Gesell.
Paul Gerhardt hat seinen Osterglauben abgerungen, den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges. Seine Lieder vermögen noch heute zu trösten, Energien freizusetzen und die Grenzen unserer Wahrnehmung zu öffnen. Es ist wohl so, dass Ostern nicht zu erfahren ist, ohne den Riss, der durch die Welt geht, auch selber zu durchschmerzen. Ich traf mich kürzlich mit ein paar Kollegen, Weggefährten, Freunden. Wir kennen uns über ein halbes Jahrhundert. Was bedeutet uns Ostern jetzt, wo sich unser Leben dem Ende zuneigt? Volker spürt eine Scheu. Bis Karl Samstag reiche seine Sprache. Über das Mysterium danach habe er keine Bilder, finde er keine Worte. Vielleicht passt das zu den Versen des Paulus aus dem Hohelied der Liebe. Wir sehen jetzt nur undeutlich, wie in einem dunklen Spiegel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Klaus begleitet seit Jahrzehnten Trauernde. Das hat auch mit dem Suizid seines Sohnes zu tun. Noch immer spüre er dessen letzte Umarmung. Tief in ihm sei der Sohn lebendig, wärme ihm das Herz. Ist auch das ein österliches Bild? Eine Umarmung, ein Heimkommen, wie in der Geschichte vom verlorenen und wiedergefundenen Sohn? Ich erzähle vom Lawinentod meines jüngsten Bruders vor fast 50 Jahren. Unter seinen Schallplatten fand ich damals das Requiem von Brahms. Beim Hören fasst mich diese Stelle immer wieder an. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und dasselbe plötzlich, in einem Augenblick, zu der Zeit der letzten Posaune. Dann wird erfüllet werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ich werde mitgerissen vom Orchesterklang, als sei ich selber in der Lawine. Zugleich breitet sich Wärme in mir aus. Ich werde tröstlich berührt. Andreas wurde uns entrissen durch diesen frühen Tod, doch er wurde auch hineingerissen in eine Verwandlung. Er ist mir voraus. So fühlt sich das an für mich, österlich. Brannte nicht unser Herz? So fragten sich einst die beiden Freunde, die in ihrem unsäglichen Schmerz nicht merkten, wer mit ihnen nach Emmaus unterwegs ist. Erst als er das Brot bricht, gehen ihnen die Augen auf. Doch im Moment, als sie im Fremden den Auferstandenen erkennen, entschwindet er ihren Blicken. So scheint Ostern zu passieren, im Wortsinn, vorüberzugehen an uns und uns dennoch im Innersten zu verwandeln. Von Maria Magdalena wird Ähnliches berichtet. Erst floh sie das Grab, doch nun steht sie erneut weinend davor, schaut wieder hinein. Jetzt sieht sie zwei Engel. Was weinst du, fragen die. Sie haben ihn weggenommen. Noch während sie das sagt, spürt sie eine Anwesenheit, dreht sich um. Was weinst du, fragt jetzt ein Fremder. Der Gärtner? Sie erkennt nicht. Wo hast du ihn hingelegt? Schon ist sie vorbei an ihm. Da hört sie, jetzt von hinten, ihren Namen, Maria. Und nun weiß sie, dreht sich abermals um. Meister, sagt sie im Augenblick des Erkennens, will ihn umarmen. Doch hört, rühre mich nicht an. Eine geheimnisvolle Szene. Patrick Roth hat sie in der Novelle Magdalena am Grab verarbeitet. Er spricht von der Magdalenensekunde.
Magdalena wird von einer, die Jesus nicht mehr kannte, nur lebend den Toten suchte, verwandelt in eine, die ihn erkennt. Denn hier erst, in den Augen dieser leibhaftig sehenden Frau, kommt er zur Welt, als Auferstandener jetzt.
Heißt das, wir übersehen den Auferstandenen, wir laufen x-mal an Gott vorbei? Doch manchmal erreicht er uns, wie aus dem Nichts, aus einem Raum hinter unseren Räumen, in Träumen, einem Gespräch, das sich öffnet, beim Alleinsein und sich doch alleins fühlen. Es ist ein Ergriffensein von etwas Größerem, als risse ein undurchdringlicher Horizont auf. Wie im Psalm 23, nach dem finsteren Tal der Todschattenschlucht, ist da ein Lichtblick, ein gedeckter Tisch, eine Einladung, ein Wärmestrom mit Happy End. Ganz verschieden, im Nu eines Augenblicks erleben bis heute Menschen ihr persönliches Ostern und reiben sich hinterher ungläubig die Augen. War da was? Und trauen der eigenen Wahrnehmung nicht und sprechen kaum darüber. Doch wir sollten es versuchen. Nicht zuletzt dafür gibt es den Schabbat und den Tag des Herrn. Es könnte helfen, diesen Tagen mehr Ausstrahlung zu geben und die Welt in einen heilsameren Ort zu verwandeln. Wieder laufe ich am Ufer der Elbe, am Saum der Gezeiten, wo die Grenzen verschwimmen. Jetzt leichtfüßig und beschwingt. Mir kommen die Zeilen der Dichterin.
Manchmal stehen wir zur Auferstehung auf, mitten am Tage, mit unserem lebendigen Haar, mit unserer atmenden Haut.
Da, ein Vogelschwarm am Himmel, und mir fällt Jens ein, der Freund. Vor ein paar Jahren haben wir seine Urne an einem leuchtenden Herbsttag beigesetzt. Während ich am offenen Grab ein paar Worte sprach, gingen plötzlich alle Blicke nach oben. Ein Schwarm rufender Kraniche zog über uns weg, nein, kam zurück, drehte eine Runde über uns und verschwand. Mir war's wie ein freundlicher, österlicher Wink.
Wenn Ostern passiert. Annäherungen an ein Mysterium. Sie hörten eine Sendung von Christoph Störmer. Neben dem Autor sprachen Sonja Schilowitzki und Henning Hartmann. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in ARD Sounds. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen: Gott, die ewige Gretchenfrage. Über Erkennen, Glauben und Beten in aufgeklärten Zeiten.
NDR Kultur.